Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten.
Ja, hallo liebe Heike, schön, dass du zum zweiten Mal hier bei meinem Podcast bist. Ich freue mich sehr. Und du hast ja schon jede Menge Romane geschrieben und auch ziemlich viele Sachbücher. Magst du mal verraten, an welcher Stelle deiner Sachbuchliste ab heute mache ich es mir selber recht? Kein ganz einfacher Titel, in einem Schwung auszusprechen. Ja, an welcher Stelle dieser Titel ist. Und noch zur Erwähnung, du hast ja auch schon einige Spiegel-Bestseller-Titel. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, das wievielte Buch ist dein aktuelles Sachbuch?
Ja, hallo liebe Daniela, danke für die erneute Einladung. Ich bin sehr gern bei dir im Podcast wieder. Das wievielte Sachbuch fragst du? Da muss ich mal kurz durchzählen. Vielleicht das 12., so genau habe ich einen Überblick nicht. Also
Ja.
es sind schon einige gewesen, genau. Und ja, ab heute mache ich es mir selber recht, ist das allerneueste, erschienen im GU Verlag und der Untertitel heißt, warum wir People Pleaser mehr an uns selbst denken dürfen. Man sich vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen, wenn man den Begriff People Pleaser jetzt noch nicht kennt.
Stimmt, zu dem Begriff kommen wir ja gleich auch noch. Und erstmal die Frage, warum ist das Thema ein echtes Herzensthema für dich, das Thema People Pleasing?
Das Thema People Pleasing fand ich von Anfang an sehr spannend, aber ich muss sagen, dass es mir beim Schreiben immer mehr ans Herz gewachsen ist, weil ich gemerkt habe, erstens mal, wie viele Menschen das betrifft. Also alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, haben gesagt, oh mein Gott, genau mein Thema, genau mein Problem. Und ich habe auch festgestellt, wie vielfältig das Problem ist. Also, dass es im Grunde mit der Erziehung anfängt, mit unserem Menschenbild, auch mit unserem Frauenbild in der Gesellschaft, mit ganz alten Glaubenssätzen, die wir mit uns herumschleppen, mit sprachlichen Konventionen und kommunikativen Problemen. Also, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und ja, ich fand es beim Schreiben dann immer spannender und interessanter.
Ja, das ist ja das Schöne am Sachbuchschreiben. Da taucht man ja sowieso noch mal ganz anders in das Thema ein und findet Gedanken, Bücher, Recherchen zu dem eigenen Thema, an dem man vorher noch gar nicht gedacht hat. Und das finde ich immer, ist ein ganz, ganz spannender und toller Prozess. Und ja, erstmal ist es ja nicht schlechtes, Menschen gefallen zu wollen. Okay, Gefallsucht, da gehst du auch in dem Buch auch genau drauf ein. Ist nichts Positives, aber jetzt erstmal ganz plakativ gefragt, was ist denn daran so schlecht, ein hilfsbereiter Mensch zu sein und was unterscheidet den People-Pleaser von ja, einfach empathischen, hilfsbereiten Menschen?
Gute Frage. Also erstmal ist es natürlich nichts Schlechtes, ein hilfsbereiter Mensch zu sein, im Gegenteil. Und dass wir auch gut ankommen wollen bei unseren Mitmenschen, ist ja ganz normal. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, mir doch egal, was alle von mir denken, aber das nehme ich im Grunde niemanden so richtig ab. Also dann müsste man schon total ein Einsiedler sein. Wir Menschen sind ja soziale Wesen und wir leben in Gruppen, selbst wenn wir in der Großstadt in einem Einzimmer-Apartment leben und wenig Kontakte haben. Aber so von der Natur her sind wir im Überleben auf die Gruppe angewiesen, auf andere, auch in der modernen Welt. Niemand kann alles, ne? Wir brauchen Menschen, die auf andere Dinge spezialisiert sind, wie jetzt Ärzte zum Beispiel, aber auch in so ganz natürlichen Lebensformen. Du könntest niemals ganz alleine Wüste durchqueren oder im Dschungel überleben. Man braucht einander und man hilft einander. Und das ist ja auch wichtig fürs Überleben. Also wenn man so ein Kotzbrocken wäre, dass einen die Gruppe ausstößt, wäre das quasi in früheren Zeiten ein Todesurteil gewesen. Deswegen ist das ganz natürlich, dass man einander hilft. People-Pleasing geht aber weit darüber hinaus. Beim People-Pleasing ist es im Extremfall so, dass man nicht deshalb hilft, weil es einem ein Anliegen ist oder weil es gerade notwendig ist, sondern weil man Punkte sammeln will, weil man gut ankommen will. Und das wird einem wichtiger als alles andere. Und vor allem auch wichtiger, als man sich selbst ist. Also wenn man sich selber total dabei vergisst, wenn man es allen recht machen will, außer sich selbst, dann kann das nicht gut sein.
Ja, Das ist ja, ja, du hast ja so viele schöne Beispiele darin, aber wenn es so weit ist, dann ist er ja wirklich im Schmerz deiner potenziellen, Schmerz im Leben deiner potenziellen Leserinnen und Leser. Was sind so für dich, die Warnhinweise? Also ab welchem Moment sollte ich mir das Buch unbedingt, kaufen oder wem sollte ich das Buch unbedingt schenken? Was sind so Warnhinweise und Anzeichen dafür, dass ich eben nicht einfach nur hilfsbereit bin, sondern es übertreibe?
Ich glaube, so ein bisschen People Pleaser steckt in den meisten von uns. Von daher kauft alle das Buch. Nee, mal ganz im Ernst. Ich glaube, das ist wirklich tief in uns drin verwurzelt, dass wir wenig an uns selbst denken. Das ist uns auch so anerzogen worden, dass wir nicht egoistisch sein sollen. Egoismus ist ja was Negatives und es wird uns auch so anerzogen, dass es so begriffen wird. Natürlich ist Egoismus sehr negativ, wenn man über Leichen geht, wenn einem alle anderen total egal sind. Das ist so das Gegenteil von einem hilfsbereiten Menschen. Aber es gibt ja auch diesen gesunden Egoismus, sage ich mal. Und das ist ja im Grunde nichts anderes als Selbstfürsorge, dass man darauf achtet, dass es einem selber gut geht. Und
Ja.
das fällt vielen von uns schwer. Also wenn man gebeten wird, zum Beispiel irgendwas zu tun, man ist aber eigentlich, man hat gar keine Zeit dafür, man hat andere Dinge zu tun, man müsste dringend mal sich erholen und entspannen. Und im Hinterkopf kommt dann so eine kleine Stimme, die sagt, Egoist. Ja. Dann schafft man es ganz selten zu sagen, du würde ich ganz gern, aber ich muss jetzt mal an mich denken. Ne? Traut man sich nicht. Man traut es sich sogar kaum, sich selber gegenüber einzugestehen. Und vielleicht erfindet man dann sogar lieber mal irgendeine Ausrede, als dass man seine wahren Bedürfnisse formuliert, auch sich selbst gegenüber.
Ja, dabei finde ich das auch für uns selbst total entlastend, wenn unsere Mitmenschen einfach ihre Grenzen ganz klar benennen. Ich finde es unheimlich anstrengend, wenn man jetzt zum Beispiel Leute um etwas bittet und man weiß nie, sagen sie jetzt nur ja, weil sie denken, sie müssten, oder wünsche ich mir jetzt auch von meinen Kindern, dass sie ihre Grenzen einfach setzen. Und wenn sie helfen oder wenn sie da sind, dann auch wirklich mit Freude und freiwillig. Klar, manchmal gibt es auch Dinge, Spülmaschine ausräumen oder so. Wenn dann jetzt ein Familienmitglied sagt, nee, ich muss jetzt mich um mich selbst kümmern und es bleibt immer auf den Schultern von einer Person hängen, ist ja oft auch diese Mütterfalle, die beschreibst du ja in dem Buch auch noch.
Ja. Ja, weil es eben
Ja.
auch zu diesem Bild gehört, dass die Gesellschaft uns einpflanzt, dass Muttersein automatisch bedeutet, sich aufopfern. Ne?
Ja.
Nicht an sich selbst denken. Das liest man manchmal sogar in Todesanzeigen von Frauen. Sie hat immer nur an andere gedacht, nie an sich selbst, als ob das jetzt das beste Kompliment für eine Frau sein kann, das es nur gibt. Dabei muss man doch eigentlich denken, oh Gott, die Ärmste.
Ja,
Hat sich selbst
stimmt.
total vergessen in ihrem ganzen Leben, sich nur aufgeopfert. Natürlich setzt man sich für seine Kinder und seine Familie und seine Liebsten ein. Aber das sollte auch so ein bisschen wechselseitig sein. Klar, kleine Kinder brauchen Unterstützung, ist ja ganz logisch. Aber dass man sein eigenes Leben dann ganz in die letzte Reihe stellt und nie wieder an sich selbst denkt und das ist ja nichts Positives.
Nee, ist es nicht. Und was du vorhin schon angesprochen hast, das machen ja auch viele, bewusst oder unbewusst. Und ich schließe mich da ja auch nicht mal komplett aus, wenn ich in diese Falle tappe, um Punkte zu sammeln. Also ob es jetzt die beste Mutti oder der beste Arbeitnehmer oder was auch immer ist. Wir wollen ja damit doch auf irgendeiner Ebene Anerkennung sammeln oder uns besser fühlen. Es geht ja nicht nur darum, dass das System funktioniert, sondern dass auch irgendwelche
Genau.
Bedürfnisse
Das ist
befriedigt
vielleicht auch
werden.
ganz normal und es mag sogar auch so ein bisschen die Motivation sein, wenn man so einen Beruf ergreift, einen helfenden Beruf. Aber das ist nur ein Punkt von vielen.
Ja.
Meistens steht der Wunsch, Leuten zu helfen, darüber. Wenn man darüber hinaus dann noch Anerkennung bekommt, ist es umso schöner und es ist natürlich ein Kompliment und man freut sich über Lob und Anerkennung. Aber wenn das die Hauptmotivation dafür ist, Menschen zu helfen, dann lässt das eher so drauf schließen, dass man irgendwo ein Defizit hat, also was das Selbstbewusstsein, den Selbstwert und so weiter betrifft. Ich will jetzt hier keine Küchenpsychologie betreiben, aber es kann natürlich auch gut sein, dass es Menschen gibt, die nie bedingungslose Liebe bekommen haben, sondern immer nur an Leistung geknüpft, ne? Wenn sie gute Noten schreiben, brav sind, sonst irgendwas, werden sie geliebt und bekommen Anerkennung. Und dann ist das natürlich was, was sich fortsetzt. Also der Gedanke, nicht einfach so angenommen zu werden, wie man ist, sondern Leistung und irgendwelche guten Taten erbringen zu müssen.
Ja, und das bringst du ja auch sehr schön auf den Punkt in dem Buch und machst es erstmal bewusst. Also wir alle haben ja solche Tendenzen, aber sind uns in der Regel ja gar nicht darüber bewusst. Und das allein einfach mal so aufzulisten, in welchen Situationen handle ich vielleicht so, in manchen so und warum und was steckt dahinter, ist schon mal ein Riesenschritt, das überhaupt zu erkennen und damit dann auch vielleicht ein Stück weit loszulassen oder zumindest neu auszurichten.
Ja, oder eben doch diese Hilfe anzubieten, aber eben bewusst, ne, wie du sagst.
Ja.
Also man sollte sich dann schon überlegen, also sich melden, um irgendein Amt zum Beispiel sich aufbrummen zu lassen in irgendeinem Verein oder Klassenelternsprecher oder sonst irgendwas, Protokoll führen, Kuchen backen, egal was. Nicht, weil man drum gebeten wird und alle einen angucken und man Punkte sammeln will, sondern weil man denkt, ja, da hab ich jetzt wirklich Lust drauf und ich möchte mich ja hier einbringen und das ist meine Art, das kann ich auch am besten, das mag ich am liebsten, das mache ich jetzt, ne?
Ja.
Gerne und aus Überzeugung und nicht, weil alle anderen schneller auf den Boden geguckt haben.
Ja, und es gibt ja auch wirklich Dinge, die also die entsprechen einem, machen einem Spaß und du
Genau.
hast ja ein riesen Ehrenamt inne, zum Beispiel als Präsidentin von Delia und machst das ja mit Begeisterung und total gut und bestimmt nicht nur, weil alle Autorinnen gesagt haben, du musst das unbedingt machen, sondern ich denke, das hast du auch aus innerem Antrieb
Ja, also
gemacht, ne?
bestimmte Dinge, für die ich mich entschieden habe, habe ich mir gut
Ja.
überlegt. Und natürlich, wenn man sich irgendwo einbringt, kann man ja auch was beeinflussen und Dinge bewegen, und zwar in die Richtung, in die man das gerne möchte. Also es ist ja auch
Ja.
eine Chance, sich zu engagieren, ne?
Ja.
Und es gibt einem auch selber was zurück. Man sollte sich eben wirklich gut überlegen. Und ja, dieses Ehrenamt ist eins von denen, was ich wirklich sehr gerne mache und mit Begeisterung. Und aber bei anderen Dingen bin ich auch ganz gut drin, Nein zu sagen. Also Stichwort Kuchen backen, das ist schon so ein Klassiker. Und wenn es heißt, wer backt denn für den Basarkuchen oder für die Weihnachtsfeier, dass ich
Ja.
sage, ich backe freiwillig nicht. Da warten
Ja.
schon alle drauf und lachen dann, ja. Dafür zum Beispiel mache ich die Website in unserem Gesangverein und solche Dinge. Also Sachen, die mir liegen, die ich gerne mache. Und die Kuchenbäcker backen eben gerne Kuchen und machen das.
Ja, und das ist ja gut, wenn man das einfach dann aus innerem Antrieb macht. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, das fand ich, ist jetzt so ein krasses Gegenbeispiel, wohin es eben auch nicht gehen sollte. Da hatte ich ein Tablett Brötchen dabei für den ersten Schultag. Die Zweitklässler haben immer für die Erstklässler
Ja.
Brötchen mitgebracht und dann spricht mich eine Mutter an und sagt so, na ja, irgendeinen Doofen findet man immer, der das macht. Und das fand
Das
ich
ist
so
ja aber
frech.
nett.
Das fand ich so frech, weil ich habe das in dem Moment, also Kuchen backen und irgendwas hier Brötchen schmieren, mache ich total gerne. Wenn mich irgendjemand fragt, ob ich ein Protokoll schreiben soll, nee, also im Leben nicht. So, werde ich nie machen. Und das habe ich ja wirklich freiwillig gemacht. Und dann finde ich so eine Haltung, das ist wirklich abschreckend. Aber darum geht es ja in deinem
Ja,
Buch
nee, das ist das
überhaupt gar
Gegenteil. Also
kein
das ist
bisschen,
sehr, sehr
ganz im Gegenteil.
unsympathisch und mit so einem Spruch bringt man ja auch niemanden dazu. Es sind eher ganz andere Sprüche, die Leute dazu überreden, was zu machen, was sie eigentlich nicht wollen, ne? Verkappte Komplimente. Niemand macht das so gut wie du und ohne dich sind wir verloren und du hast doch letztes Mal schon so toll. Ach, ne, keiner macht es so toll wie du. Auf die fällt man dann leicht rein, ne?
Ja, und das, ja, da analysierst du ja ganz schön, welche Sätze uns zu irgendwas bringen sollen. Und dann vielleicht ein Tipp an alle draußen, die eine Bitte haben, einfach direkt sagen und ein Nein oder Ja, beides klaglos akzeptieren. Ja, also dieser Begriff People-Pleasing, also das gab es natürlich schon immer, dass wir anderen gefallen wollen, dass wir über unsere Grenzen gehen, um anderen Leuten zu helfen. Das gab es, wie gesagt, schon immer. Aber mit diesem Begriff wurde es nochmal ganz anders ins Bewusstsein gerückt. Genau wie der Begriff Mental Load oder das Hochstapler-Syndrom. Da setzen wir uns heute ganz anders mit auseinander als jetzt vor 10, 20, 30, 50
Ja.
Jahren. Und das führt natürlich auch dazu, dass es einige Bücher auf dem Markt zu dem Thema gerade gibt. War das ein Thema, als du angefangen hast, als du recherchiert hast, geschrieben hast? Hast du dir den Markt da genau angeschaut? Hat der Verlag gesagt, bitte auf jeden Fall abgrenzen? Oder war eh klar, dass du deinen eigenen Stil hast und keine Sorgen haben musst?
Ich hatte schon im Exposé eine ziemlich klare Vorstellung davon, in welche Richtung das gehen soll. Also meine Exposés sind immer sehr, sehr ausführlich. Ich habe da schon auch diese Hauptteile des Buches und auch die Kapitel kurz angeteasert. Also jedes Kapitel in 5, 6 Zeilen, wie ich das angehen will. Und das hat der Verlag dann auch direkt so gekauft. Und danach, als es dann losging mit dem Schreiben, habe ich mich erst mit den anderen Büchern, die es darüber gibt, auseinandergesetzt und habe sie so quer gelesen. Und aber ich wollte mich nicht so tief rein lesen, damit ich ja mit freiem Kopf quasi an das Thema rangehen kann. Habe aber beim Querlesen gemerkt, dass die das Thema ganz anders anpacken als ich. Und von daher war das Thema Abgrenzung schon gar kein Problem mehr.
Ja gut, also an alle, die zuhören und ein Buch schreiben möchten zu einem Thema, das es schon gibt. Also nicht abschrecken lassen. Wenn es wirklich ein wichtiges Thema ist, dann werden wir das eh ganz anders behandeln als andere Autorinnen und
Genau.
Autoren.
Ich denke, jeder Autor, jede Autorin hat eine bestimmte Art und Weise, auch im Sachbuchbereich an ein Thema ranzugehen. Und ich finde, gerade im Sachbuch ist man ja so wahnsinnig frei, alle möglichen Textformen auszuprobieren. Also man kann einen Fall wie eine Kurzgeschichte darstellen, man kann wie einen Psychotest machen, man kann man kann Interviews machen, alle möglichen Textformen, die das Buch natürlich dann auch abwechslungsreich machen, aber auch das Schreiben abwechslungsreich machen und dafür sorgen, dass es ganz individuell wird. Und auch wenn schon 10 andere Bücher dasselbe Thema haben, wird das eigene komplett anders sein, auf jeden Fall.
Ja, und es ist ja auch ein Vorteil, wenn das Thema gerade aktuell ist, dann wird eben auch viel darüber diskutiert. Der Suchbegriff wird eben ergoogelt. Und ja, ich denke, dass es eher die Chancen noch erhöht, gelesen und gesehen zu werden, als wenn es ein absolutes Nischenthema ist.
Gut möglich, ja, auf jeden Fall.
Ja, zum Thema verschiedene Formen, ein Thema aufzubereiten und darzustellen. Du hast in deinem Buch ja auch so viele schöne kleine Beispiele von Menschen, die eben in die People-Pleaser-Falle getappt sind oder tappen und hast das immer sehr anschaulich dargestellt, auch mit deiner Freundin, die sich das Wochenende dann, das freie Wochenende dann von außen vermiesen lässt. Ganz viele kleine Beispiele. Also ich gehe mal davon aus, dass die ja nicht komplett eins zu eins aus der Realität übernommen sind oder wenn, dann wahrscheinlich verfremdet. Also wie gehst du mit solchen Beispielen um?
Ja.
Wie viel, also wahr sind sie ja alle, aber wie viel Realität steckt da in jedem einzelnen Beispiel. Wie verfremdest du, wie fasst du zusammen, verdichtest oder dichtest vielleicht auch mal was dazu? Also
Also
ohne, dass es.
Realität steckt natürlich in allen Beispielen. Deswegen kommen sie einem auch so vertraut vor. Also ich habe ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die sagen, genau sowas habe ich auch erlebt oder ich kenne jemanden, dem genau sowas Ähnliches passiert ist. Natürlich, gerade bei so einem etwas kritischen Thema, wo es auch um Mitmenschen geht, die sich blöd einem gegenüber verhalten, muss ich das so verfremden, dass sich keiner wiedererkennt. Ist klar. Da wird auch schon mal das Geschlecht ge gewandelt oder die Herkunft oder auf jeden Fall Namen, manchmal auch Beruf. Ja. Und es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass ich mehrere Beispiele hatte, die sehr ähnlich sind, sodass ich dann, sagen wir mal, aus 3, 4 Personen eine verdichtet habe, ne? Also eine fiktive Figur, die aber auf mehreren realen Beispielen fußt.
Ja, das macht ja auch Sinn, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird und sich nicht wiederholt. Und ich denke mal, falls irgendwas heikel ist, würdest du ja sowieso vorher die Leute um Erlaubnis, also
Ja,
machst du ja sowieso,
auf
ne, um
jeden Fall.
Erlaubnis bitten. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich kenne das noch aus aus dem ersten Ratgeber, den ich geschrieben hatte für kinderreiche Mütter. Da hatte ich tatsächlich von jedem, der zitiert wurde, auch nur mit Vornamen,
Ja.
die Unterschrift eingeholt. Also das wollte der Verlag so, damit dann nachher auf gar keinen Fall irgendwelche Rechtsstreitigkeiten entstehen könnten.
Also ich verwende dann auch immer nur Vornamen.
Ja.
Ganz selten auch, dass ein Ort genannt wird, nur wenn der inhaltlich eine Rolle spielt. Also meistens nur ein Vorname, vielleicht das Alter noch
Ja.
und sonst nichts. Also, und wenn der Vorname dann auch geändert ist und manchmal auch der Beruf, dann kann das im Grunde niemand identifizieren.
Ja. Ja, und wie du schon sagtest, ich habe da so viele Beispiele drin gefunden, in denen ich entweder Parallelen zu mir oder zu anderen gesehen habe. Also ich glaube,
Und
das geht allen so.
es ist mir auch schon bei, nicht bei diesem, sondern bei einem anderen Sachbuch so gegangen, dass der Verlag gesagt hat, es sind zu viele verschiedene Namen, das verwirrt, ne? Sodass, dass ich dann auch mal aus zwei, drei Figuren verschiedene Personen, die ich interviewt habe, aber die so in eine ähnliche Richtung ging, eine gemacht habe, einfach nur, damit man nicht denkt, oh, schon wieder ein neuer Vorname.
Ja, das stimmt. Und man lernt dann die Figuren auch so ein bisschen kennen im Laufe des
Genau,
Buches. Das ist auch
ja.
ganz schön. Ja. Ja, das Thema betrifft uns auch als Autorinnen. Wir möchten natürlich, dass unsere Bücher, auch wir als Autorin, unseren Leserinnen und Lesern gefallen. Und ja, das ist gar nicht immer so einfach. Natürlich ist es super wichtig, dass wir wirklich auch abwägen oder auch wirklich sensibel lesen, ob wir irgendjemand ausgrenzen, ob wir uns ein Urteil anmaßen, das wir nicht treffen können, ob wir irgendwelche Grenzen überschreiten oder diskriminieren. Da sind die meisten ja heute zum Glück deutlich sensibler. Aber irgendwann ist vielleicht auch eine Grenze erreicht, wo wir nicht mehr authentisch sind oder vielleicht, also Diskriminierung ist nie authentisch, also oder ist nie, also ist nie richtig, egal wie authentisch es jetzt vermeintlich wäre, darum geht es nicht. Aber wir können ja gar nicht jedem gefallen. Wie gehst du mit diesem Problem um? Also das mit der Diskriminierung ist jetzt natürlich ein krasses
Ja,
Beispiel, aber
genau.
allein wenn wir jetzt eine Liebesgeschichte schreiben, mit einem Happy End, dann werden wir vielleicht ganz viele enttäuschen, die nicht an Happy Ends glauben. Aber wenn
Ja,
wir das so möchten, müssen wir das trotzdem tun.
genau. Also ich muss sagen, dass ich immer die Leserinnen und Leser im Hinterkopf habe. Das kommt vielleicht so ein bisschen durch meinen Brotberuf als Werbetexterin, dass ich darauf konzentriert bin, für die Zielgruppe zu schreiben und nicht für mich. Also es geht mir nicht darum, den Leuten zu zeigen, wie toll ich formulieren kann oder was für verschwurbelte Gedanken ich habe, sondern ich will, das ist mein oberstes Ziel, unterhalten, vielleicht auch ein bisschen informieren bei den Sachbüchern, aber hauptsächlich soll es schöne Lesestunden bereiten. Und ich schreibe so, dass es angenehm zu lesen ist. Da trotzdem kann es natürlich immer wieder vorkommen, dass jemand sagt, es ist überhaupt nicht mein Geschmack, gefällt mir gar nicht. Da muss ich sagen, das ist dann eben so. Man kann es nicht allen recht machen, das gilt im Leben, aber auch im Schreiben. Es wird das beliebteste Buch der Welt auch nicht allen gefallen. Ja, es ist mir auch schon selber so gegangen, dass alle von einem Buch geschwärmt haben. Das war auf den Bestsellerlisten ganz weit oben. Ich habe es dann gelesen und fand es blöd. Ja, gut.
Ja.
Halte ich dann für mich,
Ja.
weil man kein Kollegen-Bashing betreibt. Aber es ist einfach so. Man kann niemals den Geschmack von allen Leuten treffen. Natürlich soll man darauf achten, dass man sie nicht beleidigt. Wobei bei Humor das immer, also in meinen Büchern kommt immer Humor vor und Humor ist immer ein bisschen schwierig. Ja, auch ohne, dass man jetzt diskriminierenden Humor nutzt, aber es gibt immer etwas, wo man sagen kann, ja, da machst du dich aber über jemanden lustig, da könnte vielleicht sich jemand getroffen fühlen oder so. Oder über solche Dinge macht man keine Witze. Schwarzer Humor zum Beispiel, ja.
Ja.
Darf man über tragische Dinge überhaupt Witze machen? Ja, gehen die Meinungen auseinander und wo die einen sich kaputt lachen, schütteln die anderen den Kopf und sagen, unmöglich. Ja, also einerseits schreibe ich für die Zielgruppe, für die Leserinnen und Leser, aber eben in meinem Stil. Weil wenn
Ja.
ich mich verbiegen würde, nur um auf irgendeinen Trend zu springen, ja, das würde auch nicht passen. Es gibt ja auch immer diese Trends, da muss man auch gucken. Es gibt Themen, die gehen im Moment nicht, die kann man auch nicht verkaufen, wird kein Verlag nehmen, weil sie im Moment nicht gefragt sind. Kann man sich durchsetzen und wird dann einen Misserfolg haben, oder aber man wartet vielleicht noch ein paar Jahre, bis es wieder anders ist. Aber es gibt eben auch Trends, die gerade super erfolgreich sind, wo man dann denkt, könnte ich machen, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich müsste mich total ver. Ich würde, werde niemals ein Erotikbuch schreiben und ja, zum Beispiel, ne?
Ja.
Das passt einfach nicht zu mir und das würde auch schlecht.
Ja, nee, das stimmt. Also gefallen um jeden Preis, dann etwas zu schreiben, nur weil es gerade vom
Ja.
Markt gefordert wird, macht gar keinen Sinn.
Nee.
Oder jetzt allen Lesern und Leserinnen gefallen zu wollen, ist auch Blödsinn. Und was du vorhin gesagt hast, diese Zielgruppe im Auge zu haben, das ist unheimlich wichtig. Und gerade als Sachbuchautorin schreibst du ja keine Doktorarbeit. Das ist ja oft so, wenn Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler dann aus ihrer Doktorarbeit ein Sachbuch machen möchten, dass sie das im Grunde nochmal komplett umschreiben
Ja.
wollen. Und jetzt, wie du gerade so schön gesagt hast, der Leserschaft zu beweisen, wie gekonnt ich formulieren kann, ist People-Pleasing. Und so zu schreiben, dass mein Buch verständlich und unterhaltsam ist, ist was, was auch mir als Autorin und dem Buch einfach dient und richtig und wichtig ist.
Genau. Es soll ja also auch zwar über das Thema in den Fokus rücken, aber trotzdem den Leuten Spaß machen. Und ich habe jetzt schon einige Rezensionen bekommen zu diesem Buch und eine Leserin sagte, es ging ihr zum ersten Mal bei einem Sachbuch so wie bei einem Roman, dass sie es einfach nicht aus Händen legen konnte und so gefesselt war von dem Thema. Und also das finde ich ein richtig schönes Kompliment, denn genau das will ich erreichen auch mit Sachbüchern.
Ja, schön. Und ich glaube, wenn bei solchen Rückmeldungen kann man dann, also gab es jetzt zum Glück noch nicht für das Buch, aber kann man dann auch negative Rezensionen zum Beispiel ganz gut wegstecken. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, dass wir uns als Autorin ja angewöhnen können, uns wirklich auch über die Erfolge, die guten Rückmeldungen noch deutlich mehr zu freuen, als über vereinzelte Negative, die dann die Stimmung auch mal runterziehen können. Also ich weiß nicht, wie es geht.
Ja,
Mir geht es
also
schon.
ich lasse mich davon ehrlich gesagt nicht so
Ja.
sehr runterziehen. Es kommt natürlich darauf an, wie jemand argumentiert. Aber es könnte jetzt zum Beispiel jemand eine Erwartung haben, dass das mehr wie ein Roman ist. Dann wird dieser Mensch enttäuscht sein. Oder dass es wissenschaftlicher ist,
Ja.
wird dieser Mensch auch enttäuscht sein. Es kommt wirklich immer auf die Erwartung an. Oder jemand liegt einfach dieser Stil nicht. Ich rede zum Beispiel die Leserinnen und Leser an, immer mal wieder, und zwar mit du. Es gibt Menschen, die stören sich daran.
Ja.
Kann passieren. Das muss
Ja.
ich, das habe ich riskiert, ne?
Ja, finde ich gut. Sollen wir alle machen. Und ich denke, auch wenn wir hinter unserem Buch stehen, dann ist uns die Kritik dann auch relativ egal. Die muss vorher kommen von den Profis. So.
Genau.
Nachher ist es sowieso zu spät.
Eben.
Genau. Ja. Ja, und bei vielen, die meinen Podcast hören, könnte das Thema People-Pleasing eben auch dazu führen, dass sie ihr eigenes Buch gar nicht schreiben. Also manchmal wirklich, also ich höre das manchmal im Gespräch mit angehenden Autorinnen und Autoren. Ja, wenn ich mein Buch schreibe, dann könnte es ja passieren, dass dann, was weiß ich, mein Chef das liest und mich rausschmeißt oder so. Oder dass dann auf einmal, oder beliebt es auch immer, dann tauche ich in allen möglichen Talkshows auf und alle schreiben dann komische Sachen über mich und ich kriege einen Shitstorm oder so. Da meinte ich letztens auch zu einer Autorin, okay, das passiert. Also, oder wenn das passiert, kannst du dich eigentlich glücklich schätzen. Erstmal,
Genau,
genau,
beste
ist das
Werbung,
beste
ja.
Werbung. Du kannst auch zu jedem Auftritt Nein sagen. Also, ich hatte auch mal eine Anfrage von, ich glaube, Bild oder Express für mein Familienbuch. Die wollten dann aber die ganze Familie porträtieren. Das wäre bestimmt super Werbung gewesen, aber ich habe es von vornherein abgelehnt, weil ich immer ganz klar gesagt habe, nee, Familie ist nicht drin, ich zeige mich gerne, aber der Rest ist tabu. Also das heißt, wir sind alle frei, wir müssen jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam, weil Bild anklopfen könnte, unser Buch nicht schreiben. So, weil wir dann ja unhöflich sein müssten und absagen, oder wegen irgendwelchen schlechten Rezensionen. Oder ein anderes Thema ist natürlich auch, dass wir das Buch nicht schreiben, weil wir dauernd Gefallen tun müssen, in Anführungsstrichen müssen. Kuchen backen, was weiß ich.
Ja.
Ja, was würdest du da allen, die zuhören, raten, damit sie sich nicht verzetteln, sondern endlich ihr Buch schreiben? Einmal.
Sollen sich erstmal darüber klar werden, ob sie wirklich ein Buch schreiben wollen und warum, ja? Für wen? Gibt es eine Geschichte, die raus muss oder haben sie einfach Spaß am Schreiben? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, mir geht es ums Schreiben. Ja, man kann ja auch für sich selber schreiben oder Tagebuch führen. Ich hatte da nie Lust auf Tagebuch, schon als Kind nicht, weil ich dachte, ich weiß ja schon, ne, warum soll ich das dann auch nochmal aufschreiben? Ist ja langweilig.
Ja.
Aber manche Leute haben einfach Freude daran, Freude am Schreiben, ohne dass es jemand lesen soll. Aber wenn man den Wunsch hat, wirklich ein Buch zu schreiben, dann sollte man auch nicht versuchen, sich selber das auszureden und Ausreden zu erfinden. Es hat auch ein bisschen mit dem Perfektionismus zu tun, den viele so haben. Das ist auch so ein Thema, ne? Dass man denkt, es muss gleich das beste Buch der Welt werden. Ja, ich denke da an einen Roman von Camus, Die Pest. Da kommt als Nebenfigur ein Autor vor, der einen ganz großen Roman schreiben will. Kommt immer mal wieder im Laufe des Buches vor und er schreibt immer an seinem ersten Satz und ändert den permanent, weil er immer noch nicht perfekt ist. Und er wird sein Buch wahrscheinlich nie fertig schreiben, weil er immer an diesem ersten Satz rumdoktert. Erstmal was schreiben und dann mal gucken. Man kann immer überarbeiten. Das würde ich auf jeden Fall raten. Und wie du sagst, Angst vor Talkshows, Angst vor Chef, das sind Ausreden, mit denen man sich selber klein halten will. Also jeder kann unter einem Pseudonym veröffentlichen, das geschlossen ist. Es wird nie erfahr jemand erfahren, wer das in Wirklichkeit ist. Es gibt auch sehr erfolgreiche Bücher, die auf dem Markt sind, wo kein Mensch weiß, wer dahinter steckt. Und diejenige Person war dann auch entsprechend nie in einer Talkshow. Man kann auch immer ablehnen, in eine Talkshow zu gehen. Wobei es auch immer ganz lustig ist, mal interviewt zu werden. Man wächst mit seinen Aufgaben, ja. Aber wie gesagt, die eigentliche Frage ist ja, warum will ich überhaupt wirklich ein Buch schreiben? Was für eins, für wen? Und wie gehe ich da vor?
Ja, ich glaube, da können viele jetzt schon den ersten Schritt gehen, sich motivieren lassen. Und die Frage ist ja auch, wenn wir zu viel People-Pleasing betreiben, was wollen wir in dieser Zeit nicht machen oder wovor haben wir Angst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben möchte, aber den ganzen Tag damit beschäftigt bin, allen anderen alles hinterherzutragen, dann schützt mich das ja vielleicht auch vor dem Versagen, weil ich könnte ja dieses Buch an 100 Verlage schicken und überall abgelehnt werden.
Genau, damit müsste man rechnen, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass man sich selber diese Zeit zugesteht. Ne? Denn erstmal ist man ja nicht effektiv. Man verdattelt ja Zeit mit sinnlosem Rumgeschreibe, so sagt das ja manchmal auch die Umwelt. Also ich weiß von einer Frau, die am Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere Probleme mit ihrem heutigen Ex-Mann, damals Ehemann, hatte, der gemeint hat, na, wenn du Zeit zum Schreiben hast, brauchen wir auch keine Putzfrau. Ne? So.
Oh ja.
Ja.
Okay.
Also
Oh
man muss
ja.
sich die Zeit ja selber nehmen.
Ja.
Und bei mir war das ganz am Anfang so das Problem. Ich war ja schon selbstständig als Werbetexterin. Und da ist es entweder so, man hat nie so gleichmäßig genau richtig viel zu tun, sondern man hat entweder viel zu tun und weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Oder man hat so eine kleine Auftragsflaute und dann macht man Akquise vor lauter Panik. Ne? Während man viel zu tun hat, hat man gar keine Zeit, an ein Buchprojekt zu gehen. Während einer Auftragsflaute traut man sich nicht, weil man denkt, ich muss Akquise machen. Und ich bin quasi diesem Teufelskreis entkommen, indem ich mit einer Kollegin zusammen, der es ähnlich ging, wir haben uns einfach verabredet zu so einem Telefon-Tandem, also wir haben uns Arschtritt-Tandem genannt. Wir haben über kleine Teilziele uns vorgenommen und alle 2 Wochen telefoniert und uns gegenseitig berichtet, wie weit wir gekommen sind und haben uns dafür einfach einen halben Tag im Kalender blockiert. Montagvormittag zum Beispiel, ne? War einfach blockiert dafür, wie ein Termin, wo man hin muss oder wie ein Auftrag. Und dadurch hat das was Offizielles bekommen. Und ja, wenn man dann einen Vertrag hat bei einem Verlag mit Abgabetermin und Vorschuss und so weiter, dann ist es ja wie ein Auf dann ist es ja ein Auftrag. Dann ist es ja keine verdattelte Freizeit mehr. Ne? Dann kann man das also auch guten Gewissens und muss es auch guten Gewissens, weil es soll ja fertig werden und so. Aber solange man so in diesem Zwischenstadium ist, würde ich das überhaupt jemals los? Wird das überhaupt irgendjemand wollen? Und in der Zeit könnte ich was Sinnvolleres machen. Da muss man sich austricksen.
Ja, sehr gut. Also schön. Das ist genau das, was ich auch vor 20 Jahren gebraucht habe und dann zum
Ja.
Teil auch bekommen habe, um dann endlich in die Umsetzung zu kommen.
Ja,
Ja.
genau.
Ja, vielen Dank, liebe Heike. Also ich denke, dass draußen jetzt viele noch einen anderen Blick auf das Thema People-Pleasing bekommen haben oder das nochmal ins Bewusstsein gerückt wurde. Und ich wünsche allen, die zuhören und selbst ein Buchprojekt haben, dass sie da vorankommen. Und
Wünsche ich ebenfalls.
ja, und solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Alle Infos kommen in die Shownotes und dann ja, freue ich mich auf jeden Fall auf dein nächstes Buch, Heike.
Danke.
Ja, dann alles Gute dir und bis zum nächsten Mal.
Ebenso. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.